Wir schlagen mal auf heute Morgen zu Sprüche Kapitel 4. Ein Vers, an den wir uns immer wieder erinnern müssen. Und ich möchte ihn heute nur als Eingangsschriftstelle benutzen. Und zwar Sprüche Kapitel 4, Vers 23. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, deinen Autoschlüssel, deinen Haustürschlüssel, deinen Waffenschrankschlüssel und so weiter. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Dein Herz ist dein innerer Mensch. Das ist der Sitz, wo deine Gesinnungen sind, deine tiefsten Überzeugungen. Es ist schwierig, da mit dem Finger drauf zu deuten. Aber es gibt wirklich ein Herz. Du hast ein Herz. Jeder Mensch hat eins, auch wenn du denkst, dass vielleicht dein Chef herzlos ist. Er hat ein Herz. Im biblischen Sinn. Denn ihm entspringt die Quelle des Lebens. Also deine Lebensqualität hängt ganz maßgeblich mit der Quelle deines Lebens zusammen und das ist dein Herz. Na, wenn die Quelle schmutzig ist, da ist irgendwie ein betrunkener Dachs hineingefallen, ja, in die Quelle und jetzt bläht sie da auf vor sich hin, dann ist die Quelle verdorben möglicherweise. Muss man erst sich darum kümmern, dass sie wieder sauber wird. Na, denn ihm entspringt die Quelle des Lebens. Wenn du also eine gute Lebensqualität haben willst, dann musst du dich um dein Herz kümmern, um deine inneren Einstellungen. Wenn diese Quelle durch negative innere Einstellungen vergiftet ist, dann hast du Probleme. Gott möchte aber nicht, dass du Probleme hast, sondern er möchte, dass du dich deines Lebens freust. Okay, und deswegen gibt Salomo gleich noch ein paar Beispiele. Ich lese vielleicht deswegen noch ein wenig weiter, weil das Kapitel ist ja gleich vorbei. Lass weichen von dir die Falschheit des Mundes und die Verdrehtheit der Lippen entferne von dir. Wisst ihr, man kann sich eine Wahrheit hindrehen, eine Begebenheit hindrehen, dass man immer selber besonders gut dasteht. Zum Beispiel, das machen wir alle, wir merken das überhaupt nicht. Manchmal ist es richtig zum Lachen, ja, weil wir das nicht merken und leuchten und andere merken das dann. Ne, dann sagen sie, Angeber, weil sie es merken, du merkst es vielleicht nicht. Ne? Lass weichen die Falschheit des Mundes. Ich meine, das ist liebenswert, charmant, wenn man einfach so redet und sich ein bisschen darstellt. Das ist in Ordnung, okay. Aber es gibt auch dieses Hindrehen, dass eine Wahrheit zu einer Halbwahrheit wird. Okay, da können wir jetzt Beispiele geben, aber mache ich nicht, weil ich sonst an dieser Stelle stecken bleibe. Und ich möchte noch weiterkommen heute Morgen. Okay, lass also weichen die Falschheit des Mundes vor dir und die Verdrehtheit der Lippen entferne von dir. Dein Ja sei ein Ja, dein Nein sei ein Nein. Und wenn du etwas lieber nicht sagst, oder bevor du was hindrehst, sagst es lieber nicht. Okay, das müssen wir uns alle immer wieder zu Herzen nehmen, weil wir nämlich Zweibeiner sind und nur mit Wasser kochen. Lass deine Augen, Vers 4, 25, lass deine Augen geradeaus blicken und deine Blicke gerade vor dich gehen. Richte nach dem, was du siehst und drehst dir nicht hin. Wisst ihr, es gibt ein Geheimnis. Wenn du jemanden magst, dann kann die Person tun, was sie will. Du betrachtest alles in einem positiven Licht. Richtig? Wenn du allerdings jemanden nicht magst, dann betrachtest du alles, was der tut, in einem nicht so ganz so positiven Licht, in einem negativen Licht. Dann kann der nichts mehr richtig machen. Problem mit deinem Herzen. Mit deinem Herzen, nicht mit seinem. Denn Gott benutzt auch fleischliche Menschen, um dich zu segnen. Ist dir das bewusst? Gott kann die größten Tröten benutzen, um dich zu segnen. Das müssen wir immer wieder festhalten. Das gibt es tatsächlich. Das ist ein großes Geheimnis, aber es stimmt. Menschen, auch Menschen, die schwierig sind in deinem Leben, müssen dir zum Schluss zum Segen dienen, wenn du daran festhältst, wenn du das glaubst und wenn du nicht bestimmte Fehler machst, auf die ich gleich eingehe, also Herzensfehler. Gib Acht auf die Bahn deines Fußes und lass alle deine Wege und alle deine Wege seien geordnet. Du sollst ein geordnetes Leben führen, kein liederliches. Ne, biege nicht ab zur Rechten noch zur Linken, lass deinen Fuß weichen vom Bösen. Ja, Pastor, wir leben doch in einer Zeit, in der das Gute und das Böse relativ ist. Was für mich gut ist, ist vielleicht für meine Nachbarn schlecht. Was für mich schlecht ist, ist vielleicht für meine Nachbarn gut. Muss man doch gelten lassen. Verschiedene Lebensentwürfe, wir sind doch in einem Pluralismus. Naja gut, weißt du, der Pluralismus, der kann sich auch zu Tode siegen. Am besten ist es immer noch, wir halten an dem fest, was Gott sagt. Das Gute ist gut, Wenn Gott behauptet, dass es gut ist. Und schlecht ist das, was Gott sagt, dass es schlecht ist. Wenn du jetzt da verwirrt bist, dann liest einfach mal die 10 Gebote. Das, was da steht, ist gut. Und was da nicht steht, oder was du nicht machen sollst, ist schlecht. Amen. Na, und ganz grundsätzlich, liebe deinen Nächsten, ist natürlich eine wunderbare Wahrheit. Ein wunderbarer Richtweiser. Biech nicht ab zur Linken noch zur Rechten und lass weichen deinen Fuß vom Bösen. Wir sind nicht aufs Meer der Meinungen geworfen, sondern wir haben einen Herrn, dem wir nachfolgen, und es ist Jesus. Was Jesus gut findet, finden wir auch gut. Was er schlecht findet, finden wir auch schlecht. Deswegen kommen wir in unsere Versammlung hier und deswegen stecken wir unsere Nasen immer wieder in die Bibel, damit wir in Erfahrung bringen, wie wir das am gescheitsten machen, ihm nachfolgen. Denn man kann Gott nachfolgen, man kann behaupten, Jesus nachzufolgen und einen furchtbaren Quatsch leben und gleichzeitig, und andererseits, man kann die Bibel lesen und Gott tatsächlich, Jesus tatsächlich nachfolgen, und dann hast du möglicherweise diese Herzensprobleme nicht, aber Schwierigkeiten mit anderen Leuten, weil die dich dann natürlich für intolerant halten, für engstirnig, borniert, ewig gestrig. Na? Und einer oder andere, der verfolgt dich dann sogar. Damit musst du leben, das ist dir geschenkt. Der Herr sagt, ja, ja, es ist dir geschenkt. Und zwar nicht nur mit ihm zu leben, sondern auch für ihn zu leiden. Ja? Also deine Meinungen, die du hast, weil du an Jesus glaubst, die werden dich immer wieder mal in heißes Wasser bringen, in Schwierigkeiten. Okay. Ich würde jetzt auch nicht donnernd Amen sagen und auf den Stuhl steigen, aber es ist eine unbequeme Wahrheit. Nun gut, okay, meine Botschaft heute Morgen, die heißt auf jeden Fall, vergifte deine Beziehungen nicht. Und es geht genau genommen um 3 Phasen in Beziehungen. Alle Beziehungen, die du hast, durchlaufen wahrscheinlich 3 Phasen, ziemlich sicher eigentlich fast hundertprozentig, 3 Phasen. Was sind diese Phasen? Die erste Phase ist Vorsicht. Die zweite Phase ist Vertrauen. Die dritte Phase ist Verachtung. Und der Herr möchte nicht, dass du ewig in der Vorsicht bleibst, obwohl ich heute mal ausgiebig über Vorsicht reden werde. Ich wollte eigentlich Vorsicht ziemlich schnell abkanzeln und Vertrauen auch, weil das ist irgendwie ziemlich einfach, und dann über Verachtung reden. Aber ich habe gemerkt, dass der Herr möchte, dass ich auch mal was über Vorsicht sagen tue. Weil wir Christen da manchmal dermaßen blauäugig sind, dass es auf keine Kuhhaut mehr geht. Okay? Also die Phasen, die es in Beziehungen gibt, ist Vorsicht, wir kennen uns nicht. Deswegen vertrauen wir uns nicht. Wir lernen uns kennen, dann vertrauen wir uns. Dann sind wir in der Phase des Vertrauens. Die ist gut. Du magst deinen Nächsten, dein Nächster mag dich. Alles, was er macht, erscheint dir irgendwie positiv. Und wenn es mal nicht so positiv ist, dann unterstellst du ihm zumindest gute Motive. Aber dann kommt die Situation, in der vielleicht die kleine Münze des Vertrauens ja mal ausgegeben ist und es ins Minus sackt, und dann kommst du deinem Nächsten gegenüber in Verachtung. Und dann hast du Schwierigkeiten. Dann ist deine Quelle verdorben und dann bist du in einer Sünde drinnen. Ja? Weil Verachtung ist nämlich eine Sünde. Diese Sünde macht krank, und diese Sünde, wenn du nicht aufpasst, kann dich sogar killen. Deswegen müssen wir also offensichtlich über die sprechen, ganz klar. Ich möchte es mal ganz einfaches Beispiel geben, bevor wir das dann biblisch aufdröseln. Und wie weit ich heute komme, das weiß nur der Herr, ja. Ich wollte eigentlich alles wupp einfach in einem Wisch aufmachen, oder zusammenwischen hier. Aber wir werden mal schauen, wie das sich tatsächlich ergibt. Okay, Beispiel. Vertrauen. Vorsicht ist die erste Phase. Die zweite Phase ist Vertrauen. Die dritte ist Verachtung, genau. Autokauf. Na, als meine Frau und ich aus Amerika kamen, vor vielen, vielen Jahren, da haben wir ein Auto gebraucht, logisch. Und dann haben wir uns eins ausgeguckt, in einer Stadt, die wir nicht gekannt haben, es war Nürnberg, genau. Oder in der Gegend da irgendwo, ist jetzt egal, auf jeden Fall da in der Gegend. Und wir haben weder das Auto gekannt, noch haben wir den Verkäufer gekannt. Und wisst ihr, was wir da waren? Vorsichtig, ganz genau. Und wir haben uns einen Autofachmann aus der Nachbarschaft, bei meinen Eltern in der Nachbarschaft, mitgenommen. Ja, das war so ein alter, rüstiger Herr mit Kniebundhosen noch, die gibt's heute selten, ja. Also diese Herren mit Kniebundhosen und wahrscheinlich auch die Kniebundhosen. Auf jeden Fall war der noch so richtig dynamisch und hat sich das Auto angeschaut und hat gesagt, gut, komm mal lassen, das ist zwar nichts Besonderes, es war ein Golf von 1984, rot. Also ich meine, war schon ein bisschen angejähtes Rot, ja logisch, das war 1992. Da war es ja nicht mehr ganz neu, 8 Jahre, dieses Auto. Er hat es angeschaut, hat gemeint, ja, wenn er uns nicht ausschmiert, Kaufmann. Es war damals nicht so teuer, ja, meine Güte. Und dann sind wir mit diesem Auto rumgefahren. Und am Anfang war das richtig gut. Die ersten ein, zwei, 3 Monate, ich sag mal, die ersten 9 Monate, ne, 8 Monate, um den Dreh herum, war es eigentlich ganz gut. Und dann ist das Auto besonders geworden. Dann zum Beispiel, wenn es geregnet hat, also zunächst mal hat er nur 2 Liter gebraucht auf 100. Das war schon mal gut. Allerdings kühler Wasser. Ja. Und wenn du bei Regen gefahren bist, hast du ein Fußbad nehmen können. Und hinterher waren deine Schuhe auch schön rot getönt, egal welche Farbe sie vorher hatten. So Rostrot, ihr wisst schon. Ja. Und so weiter. Also wir mussten es hier und da reparieren und so weiter. Und dann ging der vierte Gang nicht mehr hinein. Während wir also gefahren sind, musste meine Frau den vierten Gang reinhalten und so weiter. Und ich war über dieses Auto nie besonders begeistert und Logo, ne? Und ich habe das von Herrn gebracht. Ich habe gesagt, Herr, das war dann schon 1993. Da waren wir schon Pastoren hier, ja. Ich habe dann gesagt, Herr, schau mal die ganzen anderen, die fahren alle Rolls-Royce und Bentley, Herr. Und also nicht wirklich, aber so kam es mir vor. Ja, wir sind vorbeigefahren an schönen Autos und ich habe mir gedacht, so was werde ich mir nie leisten können. Ja, und so sind wir da halt rumgegurkt. Und ich habe das meinem Herrn gebracht. Ja, ich war so richtig elend beieinander. Ich habe gesagt, Herr, ein Auto ohne Lackschaden, ein Auto, das anspringt, ein Auto, das mir nicht den Berg runterrollen lassen muss, ein Auto, das dicht ist. Ich meine dicht, weil egal wie viel Kühlerdichtung du da reingeschüttet hast in dieses Ding, ja, das hat trotzdem geleckt. Wenn es mal hier nicht war, dann halt da drüben. Und so weiter. Und dann ist was passiert, ja. Jemand hat uns einen 3er BMW angeboten. Ich habe natürlich gedacht, das kann ich mir nie leisten mit dem Geld, das ich habe. Aber dann das ist ganz eigenartig, dann kam mein Vater an, hat gemeint, ach, wir haben gerade eine Lebensversicherung ausbezahlt bekommen. Wohlgemerkt, das war vor 25 Jahren oder so. Stimmt doch, oder? 25 ist es. Ja, genau, 25. Wir brauchen das Geld nicht, könnt ihr das brauchen? Also geliehenerweise. Ich habe gesagt, ja, weil auf die Bank gehen und einen Kredit aufnehmen wollte ich nicht, ja. Und so haben wir von diesen Privatpersonen, haben wir dieses Auto gekauft. Und es war phänomenal, phänomenal, es war fantastisch. Wir haben das alte verkauft an irgendwelche Weißrussen. Ja, die haben 500 Mark aufs Autodach geklatscht. Und ich habe gesagt, auf Wiederschauen. Und dann waren die weg mit dem Ding. Viel Spaß bei der Fußwäsche, habe ich mir gedacht. Ja, und dann war das Ding verschwunden. Und wir sind gefahren. Und es war wunderbar, es war herrlich. Du fährst mit, es war ein metallic-blaues Auto, ja. Wir fahren da mit diesen drei, was war es dann, 318 oder so, ne? Wir fahren und zum ersten Mal in ihrem Leben ist meine Frau 190 gefahren. Also auf dem Beifahrersitz, sie saß da drinnen mit zitternden Knien, ja, und hat sich festgehalten. Und während ich gegrinst habe, gesagt habe, Frau, hör zu, dieses Auto ist für diese Straßen gemacht und diese Straßen für dieses Auto. Und hinterher, ja, hätte mal sie selber fahren sehen müssen. Ja, sie ist nämlich genauso gepäst. Nein, wir waren total begeistert. Es war das Auto unserer Träume. Es war die Gebetserhörung schlechthin. Es war super von der Vorsichtsphase in die Vertrauensphase hinein, ruckzuck, ja. Weil wir haben die Verkäufer ja gekannt. Ne? Und dann sind wir mit dem Ding gefahren. 1 Jahr, 2 Jahre. Dann haben wir ein Kind bekommen. Und plötzlich haben wir festgestellt, ein Dreier ist nicht so groß. Ne? Und dann hat er begonnen, hier ein bisschen zu quietschen und da ein bisschen zu wackeln. Ich habe mir gedacht, Mensch, was ist denn jetzt los, ja? Jetzt quietscht das Ding und es wackelt hier und überhaupt und dies und das und jenes. Ne? Und dann war dies noch und dann war jenes noch, um das alles abzukürzen. Zum Schluss habe ich mir gedacht, Frau neben mir, Kind hinten drinnen, Kind kein Platz, Auto zu klein, wir brauchen ein anderes Auto. Ich bin mit meinem Auto in die Phase 3 gerutscht. In die Phase. Nicht unbedingt der Verachtung, aber der Gewöhnung und es muss was Neues her. Hast du das auch schon mal erlebt? Ja, als du an deinen Mann gedacht hast, als du an dein Auto gedacht hast, dein Haus gedacht. Phase 3. Phase 3 ist kritisch. Deswegen schauen wir uns diese 3 Punkte jetzt mal an. Der Herr möchte nämlich, dass du diese Phase 3 vermeiden tust und nicht hineinrutscht in diese Phase. Die kann nämlich wirklich schwierig werden für dich und dein Leben mit großen Schwierigkeiten belasten und dein Leben vergiften. Aber jetzt möchte ich zunächst mal über Phase 1 sprechen. Vorsicht. Vorsicht ist gut und Vorsicht ist wichtig. Sagen wir mal Amen. Ja, aber Pastor, wir Menschen, wir Christen, wir sollen doch unbefangen auf Leute zugehen. Wir sollen doch alle annehmen, wie sie sind. Wir sollen doch lächeln und alles ist prima. Ja gut, aber du musst wirklich irgendwie nicht ganz nüchtern sein, wenn du Vorsicht gleich gar nicht erst walten lässt, sondern sofort Vertrauen den Leuten jedem entgegenbringst. Soll es denn nicht sein? Ich lese dir mal eine Schriftstelle vor, die Jesus gesagt hat. Matthäus Kapitel 10, Vers 17. Hütet euch aber vor den Menschen. Er sagt die nicht mal vor bestimmten Menschen, sondern er sagt ganz allgemein, hütet euch vor den Menschen. Was mir zeigt, die Phase der Vorsicht, wo wir uns noch nicht so gut kennen, hat ihre Berechtigung. Sie werden euch an Gerichte überliefern und in ihren Synagogen geißeln. Sie werden euch an Gerichte überliefern. Das fällt mir gerade ein. In Amerika wandert jetzt ein Fall ans oberste Gericht. Und zwar sind homosexuelle Aktivisten, ja, auf einen Bäcker zugegangen, der Christ war. Oder immer noch ist. Und haben zu dem gesagt, hey, back uns eine Hochzeitstorte. Und der hat gesagt, hey, solche Torten mache ich nicht, ja. Also für eure Dinge, das mache ich aus religiösen Gründen nicht, ja. Aus Glaubensgründen kann ich da nicht übereinstimmen. Gott hat Adam und Eva gemacht und nicht Adam und Stefan. Geht woanders hin, es gibt massenweise Bäcker, die euch dieses Zeugs machen. Wollten die aber nicht. Was haben die gemacht? Die haben den Mann verklagt. Die haben das Ganze vor die Antidiskriminierungsstelle ihres Staates gegeben und der Aktivist in der Bürokratie, der hat bestimmt, genau, dieser Bäcker, dieser christliche Bäcker muss wegen Diskriminierung 125.000 Dollar bezahlen. Na, und jetzt haben sich Christen zusammengetan und finanzieren denen also den Rechtsstreit. Leute, da geht es nicht um Toleranz, sondern da geht es um das Ausmerzen von Christen. Ist euch das bewusst? Von Christen sollen kein Standing mehr haben, Christen sollen keinen Stand in der Gesellschaft mehr haben, die müssen antagonisiert werden, die müssen eingeschüchtert werden. Solche Aktivisten gibt es auch in Deutschland. Ich habe schon mal davon geredet. Wir müssen uns immer wieder daran erinnern. Die sind nicht alle harmlos. Es gibt wunderbare, es gibt nette Schwurbulibis, ja. Die sind liebe Menschen, harmlose Leute. Aber es gibt auch beinharte Aktivisten unter denen, die dann zu Kirchen hingehen und dann gekreuzigte Schweine drauf sprayen mit einem Schriftzug drunter, Jesus, du Opfer und so. Oder die Plakate auf Demonstrationen rumtragen vor Kirchen und so. Wir wollen eure religiösen Gefühle verletzen. Es klingt nicht besonders tolerant bei diesen Toleranz-Heinis, von diesen Toleranz-Heinis. Das soll ich mal Amen sagen. Na? Okay, gut. Wir hüten also uns vor den Menschen. Sie werden euch an Gerichte überliefern und in ihren Synagogen geißeln. Also mit Gewalt haben sie jetzt die Synagogen hierzulande nicht mehr so oder überhaupt auf der Welt. Für Gewalt, da denkt man gewöhnlich an jemanden anderen. Na, was mich zum nächsten Punkt bringt. Sei nicht naiv. Ich habe gerade gelesen in der Zeitung, in dieser Woche jetzt, dass ein sogenannter 15-jähriger Afghane, keiner weiß genau, wie alt er wirklich ist, seine 15-jährige, tatsächlich 15-jährige Ex-Freundin erstochen hat. Ich wünsche mir da, die wäre ein wenig vorsichtiger gewesen. Ein paar Tage drauf hört man wieder selben Fall, nur in einer anderen Stadt, in einem anderen Land oder einem Landkreis oder was auch immer. Das ist nicht so gut. So sei diesen Leuten gegenüber nicht naiv. Die meisten sind harmlos und gut. Aber es gibt unter denen auch welche, die nicht harmlos und nicht gut sind. Und weil die aus einem ganz anderen Kulturkreis kommen, ist es vollkommen in Ordnung, wenn du da ein wenig vorsichtig bist. Jesus empfiehlt es. Okay? Im 4. Mose 15, Vers 15, da heißt es, es soll gleiches Recht gelten für den Einheimischen und den Fremden. Absolut. Wir wollen die nicht unterdrücken, keiner soll die irgendwie ausnutzen oder unterdrücken oder sonst was machen. Aber gleichzeitig müssen wir wissen, dass die keine Prägung haben, keine abendländische. Schaut, bei uns sind die beinhärtesten Atheisten noch christlich geprägt. Liebe deine Nächsten, ja, diese ganzen Dinge. Das ist was Urchristliches und das hat jeder von uns drinnen. Über die Jahrhunderte und Jahrtausende ist uns das eingetrichtert worden. Da kannst du nicht weg. Ich habe mit einem Atheisten geredet, der hat gesagt, ja, stimmt, der war dann so ähnlich, nachdem ich ihm gesagt habe, was die Christen alles gemacht haben im Laufe der Zeit, was sie erfunden haben und warum sie das gemacht haben und so weiter. Ja, die Universitäten, die Schulen, alle diese Dinge gehen auf die Dom- und Klosterschulen zurück. Unser ganzes Bildungssystem ist christlich. Unser Medizinsystem, meine Damen und Herren, ist alles christlich. Diese ganzen Dinge, die sind alle von Christen ins Leben gerufen worden. Na? Ja, aber die Araber, die waren doch auch starke Mediziner. Jetzt pass auf. Ja, die Araber haben die Welt erobert, dort im fruchtbaren Halbmond. Na, dann haben die Christen unter den Leuten, die dort gelebt haben, die alten Griechen und ihre Medizin auf Arabisch übersetzt und dann haben die Araber die griechische Medizin gemacht. Okay? Gut, daher kam das Ganze. Und die Christen haben das aufgegriffen und sind dann wissenschaftlich geworden, haben das magische Denken abgelegt und so weiter und so fort. Christen stecken von vorn bis hinten da drinnen. Na, und der hat zum Schluss gesagt, ja, stimmt, muss man zugeben, auch Atheisten sind bei uns christlich geprägt. Jetzt kommen aber Menschen, die das nicht sind, die nicht christlich geprägt sind, sondern aus einem vollkommen anderen Kreis kommen. Da bist du doof, wenn du dich denen an den Hals schmeißt. Entschuldige, aber ich kann es nicht anders sagen. Ja, Vorsicht ist da durchaus angebracht. Und ich weiß zufällig, dass Mädels sich an diese Jungs, Helferinnen und so, und nicht mal die Jungen unbedingt, sondern Ältere auch, ja, sich an diese, an manche dieser Zuwanderer ranschmeißen, ja, wie Bolle an den, also ganz verrückt, ne, die machen die an und so weiter und so fort und versuchen da ein paar Beziehungen herzustellen. Nun gut, viel Glück. Okay, aber sei nicht naiv. Hüt dich vor den Menschen und denk dran, dass sie eine andere Ansichtsweise haben, eine andere Sichtweise der Welt. Ne? Sei denen gegenüber höflich und so weiter, aber biete dich denen nicht an, sei nicht ja, übermäßig freundlich, die verstehen das zum Schluss falsch. Seid ihr noch da? Gut. In Matthäus Kapitel 7, Vers 6, da sagt Jesus, gebt das Heilige nicht den Hunden, werft nicht Perlen vor die Säue, damit sie euch nicht zertreten und sich umwenden und euch zerreißen. Wenn du dich als Christ outest in der falschen Gruppe, dann kann es gut sein, dass du einen schwierigen Stand dann hast. Musst du vielleicht gar nicht immer machen. Du musst schauen, sind die Menschen, mit denen du jetzt zusammen bist, bereit fürs Evangelium. Also irgendwann dürfte sich schon rumsprechen, dass du Christ bist, ja, und dass du Jesus nachfolgst. Das ist ganz klar. Nur fall nicht immer gleich mit der Tür ins Haus. Ja, überall, wo du, also ich kenne Christen, die überall, wo die hingehen, fällt als erstes, wenn die sich irgendwo setzen, die zenten eine schwere Bibel auf den Tisch. Ja, wie die 10 Gebote von Mose, die Steine, ihr wisst schon. Da stehen sie. Dann setzen sie sich hin. Da musst du vielleicht ein wenig sensibler vorgehen, ja? Und es könnte sein, dass du in der falschen Umgebung da nicht ganz so gut ankommst. Jesus sagt ja allen Ernstes, ja? Er sagt, werf die Perlen nicht vor die Säue, das Heilige nicht vor die Hunde, damit die dich nicht zertreten und sich umwenden und euch zerreißen. Ist also so eine Sache. Vorsicht. Vorsicht hat ihre Berechtigung. Nicht dieses treudofe Sofortvertrauen. Wir müssen nicht Paranoia schieben, ja, aber Vorsicht walten lassen. Ich habe da so nachgedacht mit der Situation, in der wir uns zurzeit befinden in unserem Land. Und nicht nur wir, sondern auch die Franzosen und die Engländer. Wisst ihr, in englischen Schulen machen sie das jetzt so, da sagen sie nicht mehr vor Christus und nach Christus, BC und AD, sondern da sagen sie jetzt BCE, before the common era. Ja, vor der gegenwärtigen Zeitrechnung und nach der gegenwärtigen Zeitrechnung. So wie die Sowjets damals, die haben das genauso gemacht. Ne? Im Jahr 1989, heutiger Zeitrechnung, ne, fiel die Mauer. Die haben Christus vermieden um jeden Preis. Das machen die jetzt auch. Warum? Weil wir multikulturell sind. Du hör mal, wir sind ganz gut gefahren, als wir einen Gott hatten. Ja, ich finde nicht, dass wir mehrere brauchen. Okay. In Jesaja Kapitel 39 gibt es was Interessantes. Und zwar ist es so, da ist die Rede vom Propheten Jesaja natürlich und andererseits aber vom König Hiskia. Der König Hiskia war seinerzeit sterbenskrank und er war damals schon ein reicher und berühmter Mann. Sein Name ging aus in die ganze Welt, weil er so ein weiser Herrscher war und weil er so siegreich war in den Kriegen, die er führen hat müssen. Das war spitze. Und er ist todkrank geworden. Und Gott hat ihn geheilt und nicht nur das. Als Zeichen seiner Heilung hat Gott den Tag verändert. Er hat den Schatten an der Sonnenuhr um 10 Stufen zurückgehen lassen. So, es war also ein kosmisches Zeichen, was sich da getan hat. Es hat sich herumgesprochen, dass da der Prophet Jesaja und der König Hiskia ihre Finger drin hatten. Ja, und alle Völker der Welt haben sich gedacht, Mann, die haben mal einen mächtigen Gott. Und es hat sich herumgesprochen bis zu den Babyloniern. Und die Babylonier, wie viele andere wahrscheinlich auch, haben eine Abordnung geschickt. Jetzt sind wir in Jesaja Kapitel 39. Die Abordnung aus Babylonien ist da. Oh, er wäre der König. Die haben ihren Turban abgenommen, haben sich verneigt, ja, haben sich auf ein Knie niedergelassen und haben ihm gehuldigt. Und es hat ihm Hiskia gefallen. Ja. Die mächtigen Babylonier kommen zu mir und erkundigen sich nach mir. Die haben mitgekriegt, dass Gott mit mir ist, wie praktisch mit keinem anderen. Oh yeah, ich bin der Man. Ja. Und dann hat er ihnen ein bisschen angegeben. Dann hat er ihnen seine Schatzkammer gezeigt. Hier ist die Goldgrube und hier ist die Klunkerkammer und hier ist die Etage für die Edelsteine. Ja, und dann hat er ihnen alles gezeigt, was er hatte und seine Gärten und seinen ganzen Luxus und seine ganzen Schlitten, versteht ihr, seine ganzen Wägen, was man da halt alles hat, so als König. Ne, seine Villa hier, seine Villa dort, seinen Swimmingpool, alles. Und die Babylonier haben das alles mit großem Interesse verfolgt, haben sich gedacht, ah, sehr interessant, sehr interessant. Haben sich höflich verabschiedet und sind wieder gegangen. Und dann hat es schon geklopft und der Prophet Jesaja kam. Hallo? Hallo, Prophet. Hattest du Besuch? Ja, hatte ich. Von sehr höflichen Leuten aus Babylon. Babylonier. Ja? Was hast du denen alles gezeigt? Meine ganze Schatzkammer. Ich habe denen alles gezeigt. Ich war unvorsichtig. Ich habe denen vertraut. Ich habe denen blind vertraut, weil Gott ist ja mit mir. Ich bin doch der König, der reiche, schöne, geheilte Hiskia. Gott ist mit mir. Wer kann gegen mich sein? Und dann hast du keine Vorsicht walten lassen. Wieso? Und hast ihnen alles gezeigt? Ich habe ihnen alles gezeigt. Alles, meine ganzen Schätze, mein ganzes Leben. Es gibt nichts, was ich ihnen nicht gezeigt hätte. Und dann kommt das Wort Gottes. Ihr müsst doch mal nachschauen, ihr müsst mal hören, was der Herr zu diesem unvorsichtigen, törichten König sagt. Interessiert es irgendjemanden? Gut, dann lese ich euch das mal vor. Aus Jesaja Kapitel 39. Leute, solche Dinge sprechen zu uns. Das muss zu uns sprechen. Also ich kann jetzt nicht das ganze Kapitel lesen, obwohl das natürlich gut wäre. Aber ich lese mal Vers 1 vielleicht, damit ihr seht, dass ich hier nicht übertrieben habe. In jener Zeit sandte Merodach Baladan, der Sohn Baladans, der König von Babel, Brief und Geschenk an Hiskia. Denn er hatte gehört, dass er krank gewesen und wieder zu Kräften gekommen war. Und Hiskia freute sich über sie und zeigte ihnen sein Schatzhaus. Das Silber und Gold, Balsamöl, das köstliche Öl, sein ganzes Vorratshaus. Der hat dann seine ganzen Bankkonten offengelegt. Und hallo. Und alles, was sich in seinen Schatzkammern vorfand. Es gab nichts in seinem Haus und in seiner ganzen Herrschaft, das Hiskia ihnen nicht gezeigt hätte. Da kam der Prophet Jesaja zum König Hiskia und sprach zu ihm. Was haben diese Männer gesagt und woher sind sie gekommen? Aus einem fernen Land. Aus Babel. Was haben Sie in deinem Haus gesehen? Sie haben alles gesehen. Es gibt nichts in meinen Schatzkammern, das ich Ihnen nicht gezeigt hätte. Naja, jetzt habe ich doch schon Vers 5 auch so weit gelesen, jetzt lese ich Vers 5 auch noch. Da sprach Jesaja zu Hiskia, höre das Wort des Herrn der Heerscharen. Siehe, Tage kommen, da wird alles, was in deinem Haus ist und was deine Väter bis zum heutigen Tag angehäuft haben, deine ganzen Bankkonten, alles, nach Babel weggebracht werden. Wohin? Nach Babel, weil die einen super Spion nämlich in Israel hatten, den König höchstpersönlich. Nichts wird übrig bleiben, spricht der Herr. Also wenn man nicht aufpasst, ja, und unvorsichtig ist, dann bleibt zum Schluss nichts übrig. Ein ganzes Königreich wird hier verdummbeutelt von einem unvorsichtigen König. Und von deinen Söhnen, die von dir abstammen, die du zeugen wirst, wird man einige nehmen und sie werden im Palast des Königs von Babel Hofbeamte sein. Das sind dann Daniel und seine Freunde. Und jetzt schau mal, was da Hiskia sagt, dieser unverbesserliche Optimist. Da sagte Hiskia zu Jesaja, das Wort des Herrn ist gut, das du geredet hast, denn er sagte sich, in meinen Tagen wird ja Friede und Sicherheit sein. Wisst ihr, was der König sagt? Er sagt, nach mir die Sintflut. Ist es verantwortliches Regierungshandeln? Ach, so halt ein bisschen mit dabei. Nein, oder? Also es ist furchtbar, was der da ablässt. Hallo. König ist so doof, zeig den Eroberern alles und dann sagt er sich, ach naja, das ist ja nach meiner Zeit. Also wir sollten für Hiskia und ähnliche Politiker beten. Ganz dringend. Und notfalls dann halt die auch konfrontieren mit ihrer Torheit. Aber wie du das magst, das überlasse ich dir, ja. Okay, im 2. Thessalonicher Kapitel 3, Vers 1, da betet Paulus und sagt, Brüder, betet auch für uns, dass wir errettet werden vor den schlechten und bösen Menschen. Die schlechten Menschen ist eine Kategorie und die bösen Menschen sind eine andere. Die schlechten Menschen sind Christen, aber sie leben nicht wie Christen, sondern sie leben fleischlich. Sie machen dir Schwierigkeiten, wo sie können, weil sie es können, wenn sie wollen. Und dann gibt es die bösen Menschen. Das sind Menschen, die deine Vernichtung planen. Ja, nicht nur ein wenig, die ans Schienbein treten wollen, sondern die so richtig dich auslöschen wollen. Paulus hat mit beiden Schwierigkeiten gehabt. Und er sagt, Leute, betet für mich, dass wir errettet werden von den Schlechten und Bösen. Denn der Glaube ist nicht aller Menschen Sache. Oder die Treue auch. Der Glaube für die Ungläubigen und die Treue für die Christen, ja, ist nicht aller Menschen Sache. Das Wort Pistis, denn Pistis ist nicht aller Menschen Sache, ist das Wort Glaube bzw. Treue. Das ist genau dasselbe Wort im Griechischen. Also wenn wir das wissen, dass der Glaube nicht für alle ist und die Treue auch nicht für alle ist, dann sollten wir nicht blauäugig durchs Leben laufen, noch nicht einmal Christen gegenüber. Höflich, freundlich, aber ein wenig auf der Hut ist vollkommen in Ordnung, ist überhaupt nicht schlecht. Wir sehen, dass die Apostel genauso vorgegangen sind. Lass uns jetzt mal zu Johannes gehen, Kapitel 1. Johannes Kapitel 1. Es ist wunderbar, 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 was da steht. Wir lernen so viel aus diesen Dingen. Gerade eben ist Jesus aus dem Wasser heraufgekommen. Vor ein paar Tagen ist Jesus aus dem Wasser heraufgekommen, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und Johannes der Täufer stand am Ufer und hat gesagt, dies ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnimmt. Und alle Jünger von Johannes haben sich gedacht, Und zwei haben gehört, was der Mann gesagt hat und haben sich umgedreht und auf Jesus geschaut, der dort ging. Und sie haben sich gedacht, ja, wenn das das Lamm Gottes ist, dann lassen wir die anderen jetzt mal und gehen dem Lamm Gottes nach. Und Jesus sieht, dass hinter ihm jemand läuft und er fragt, na, was wollt ihr denn? Und sie sagen, Herr, sie wissen nicht, was sie sagen sollen, ja? Herr, und jetzt haben sie 10.000 Fragen. Johannes hat gesagt, du bist der Messias, du bist das Lamm Gottes. Wir wissen überhaupt nicht genau, was das Lamm Gottes ist. Und du sollst der Messias sein, du bist der Prophet, du bist jetzt diese besondere Person, wegen der Johannes kam, die auf die Johannes vorbereitet. Jetzt, wir wissen gar nicht, was wir sagen sollen. Und dann kommen folgende Sätze aus ihrem Mund raus. Wo hältst du dich auf? Ich meine, ein bisschen hilflos, ne? Und Jesus sagt, kommt und seht. Er lädt sie zu sich ein, spielt Gastgeber für seine ersten Nachfolger und er erzählt ihnen, um was es geht, ja? Und spricht mit ihnen und er überzeugt sie vollkommen restlos. Die beiden waren unvorsichtig. Warum? Weil sie das Zeugnis von Johannes hatten. Johannes hat gesagt, der ist es. Und dem Johannes haben sie schon vertraut. Okay. Jetzt haben sie mit Jesus geredet und Jesus hat sie in helle Begeisterungsstürme versetzt. So, jetzt hat Jesus zwei Nachfolger. Und er bricht jetzt auf von Judäa und geht nach Norden, nach Galiläa. Und bevor er aufbricht, ja, trifft er diese Jünger und sagt, folgt mir nach. Vers 43. Am folgenden Tag wollte er nach Galiläa aufbrechen und er findet Philippus und Jesus spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus aber war von Bethsaida, aus der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet Nathanael, das war offensichtlich sein Kumpel, sein Freund, ja, an dem ihm was lag. Der findet Nathanael. Wisst ihr, wo Nathanael allerhöchst wahrscheinlich war, ganz sicher war? Der saß unter dem Feigenbaum hinter seinem Haus. Denn damals hatten die ja nur Häuser, die aus einem Raum bestanden, nicht einmal einem großen Raum. Und draußen war es warm die meiste Zeit und es hat meistens nicht geregnet, außer in der Regenzeit. Also saßen die unter dem einladenden Blätterdach ihres Feigenbaums und haben dort über das Wort Gottes nachgedacht, ja, und haben dort gebetet. Wunderbare Sache. Und während Nathanael jetzt also betet und an den Messias denkt und hofft, dass derjenige, von dem Johannes gepredigt hat, endlich erscheint, ja, kommt Philippus an und sagt, Nathanael, komm! Wir haben ihn gefunden. Wen habt ihr gefunden? Er steht auf, ja, schüttelt seinem Freund die Hand. Der ist total außer sich. Wen habt ihr gefunden? Den Messias, den König Gottes. Johannes hat prophezeit über ihn. Das ist das Lamm Gottes. Und er sagt, wen denn? Jesus, den Sohn Josefs von Nazareth. Und jetzt pass auf. Nathanael steckt die Hände in die Kaftantasche. Schaut Philippus an und sagt, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Also Nazareth war damals schon mit einem besonderen Ruf behaftet, ist heute auch jetzt nicht dafür bekannt, dass dort besonders gottesfürchtige Menschen leben. Und er lässt sich nicht auf eine Diskussion ein, der Philippus. Er sagt einfach unsterbliche drei Worte, komm und sieh. Manchmal, wenn Leute über Jesus reden wollen mit dir und 1000 Gründe haben, weil sie so studieren und intellektuell sind, warum es Gott nicht geben kann und so weiter und so fort, sagst du einfach, komm und sieh, bringst du mit in die Gemeinde und dann hast du sie schon mal von der Backe. Ja, und dann kann der Herr im Lobpreis an ihnen wirken und vielleicht spricht er sich auch durch die Predigt an, wer weiß. Auf jeden Fall, in welcher Phase befindet sich unser Nathanael? In der Vorsichtsphase, das ist vollkommen richtig. Ne? Jesus sagt, komm, folge mir nach. Und was hat deine Mama dir immer gesagt? Geh nicht mit Fremden. Stimmt's? Stimmt. Folge mir nach, wer bin ich, dass ich dir nachfolge? Kenne ich dich vielleicht? Ja, kenne ich doch überhaupt nicht. Außerdem bist du aus Nazareth. Nazareth, da habe ich Geschäftspartner, die sind schwierig. Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Also es ist in Ordnung, ja. Wir reden hier von einem Apostel, von einem wunderbaren Mann. Jetzt pass auf. Komm und sieh. Und jetzt kommen sie also und Jesus sah den Nathanael zu sich kommen und spricht zu ihm, siehe wahrhaftig ein Israelit, in dem kein Trug ist. Jetzt stell dir mal vor, ein Wildfremder, eine stattliche Erscheinung, wohlgemerkt, ja, charismatische Persönlichkeit, ja, der steht da und sieht dich kommen und sein Gesicht beginnt zu leuchten und er kommt und du kommst zu ihm, willst ihm die Hand schütteln und er schüttelt dir die Hand, drückt dir die Hand, schaut dir ins Auge, ja, und sagt, wahrhaftig ein Deutscher, in dem kein Trug ist. Das klingt jetzt blöd, ne? Du denkst, heute denken sich die Leute wahrscheinlich, ein Nationalist oder was auch immer. Jesus war der Unbefangene. Er hat halt gesagt, wahrhaftig, ein Mensch, ein Israelit, halt jetzt zufällig, ja, in dem kein Trug ist. Und was macht Philipp, was macht Nathanael? Er versenkt die Hände wieder in der Kaftantasche. Und er ist schon beeindruckt irgendwie von Jesus, aber noch nicht so ganz überzeugt. Und er sagt jetzt, Vers 48, woher kennst du mich? Woher weißt du, dass ich ohne Fehl und Tadel bin? Woher weißt du, dass ich überhaupt ein Israelit bin? Woher weißt du diese Dinge? Woher kennen wir uns? Wir sind uns noch nie begegnet, du und ich. Warum, Jesus, hast du keine Vorsichtsphase mir gegenüber? Warum fällst du hier gleich mit Vertrauen ins Haus? Meine Mama hat zu mir gesagt, geh nicht mit Fremden und jetzt stehe ich da und folge mir nach und diese ganze Sache da. Und du kommst zu mir und sagst, hey, du kennst mich, woher kennst du mich? Warum bist du mir nicht befangen gegenüber? Und dann sagt Jesus etwas Hochinteressantes. Er sagt, ehe Philippus dich unter dem Feigenbaum rief, sah ich dich. Jesus hat den Mann nicht mit seinen natürlichen Augen gesehen, sondern er hat von Gott eine übernatürliche Schau bekommen, ein sogenanntes Wort der Erkenntnis. Er hat gesehen und gehört, was Nathanael getan hat. Wie er unter dem Feigenbaum sitzt und betet, dass der Herr den Messias offenbar werden lassen möge. Und ich meine, die beiden sind ja jetzt 1 Kilometer gelaufen, ja. Nathanael weiß, dass Jesus das nicht wissen kann. Und er hat aber trotzdem gewusst, dass er unter dem Feigenbaum saß. Und diese Erkenntnis hat auf einer geistlichen Ebene, so von Herz zu Herz, versteht er, eine Wahrheit transportiert. Denn Jesus hat die Wahrheit gesagt, eine göttliche Wahrheit. Ich habe dich gesehen, übernatürlich von Gott gezeigt bekommen. Und Nathanael hat gemerkt, das stimmt. Dieser Mann, der kennt mich, ohne dass er mich kennen kann. Und da ist die Vorsicht zusammengebrochen. Und aufgrund dieses übernatürlichen Ereignisses hat er Jesus sofort vertraut. Ja, er hat sich gedacht, warum, Mann? Ein Prophet, nur ein Prophet kann sowas wissen. Ein Prophet wie die Alten ist hier unter uns auferstanden. Das ist ja super, die Zeiten von Jesaja, von Jeremia sind wieder da. Hurra! Ja, und dann was sagt er? Er sagt, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Und Jesus sagt und antwortete und sprach zu ihm, weil ich dir sagte, ich sah dich unter dem Feigenbaum, glaubst du? Du wirst Größeres als dieses sehen. Du denkst, das war jetzt übernatürlich. Nathanael, du hast noch gar nichts gesehen. Weißt du, was du sehen wirst? Du wirst sehen, wie der Himmel offen ist. Ihr alle hier werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Jesus ist quasi die Himmelsleiter. Die Not der Menschen steigt auf zu Gott und die Heilung und die Segnungen und die Salbung Gottes und die Erhörungen Gottes kommen runter auf die Erde. Und Jesus ist dieser Kanal, durch den es passiert. Jesus sagt hier, Leute, in meiner Gegenwart werdet ihr solch dramatische, übernatürliche Dinge erleben, wie ihr sie euch nie erträumen habt lassen. Und wisst ihr was, das sagt er heute noch zu dir und zu mir. Und dann waren sie halt seine Jünger und sind mit ihm mitgegangen. Jesus hat die Vorsichtsphase ziemlich schnell hinter sich gebracht, dadurch, dass er von Gott legitimiert wurde. Gott hat übernatürliche Dinge passieren lassen, Heilungen zum Beispiel, prophetisches Wissen und so weiter, das die Menschen überzeugt hat, dass hier ein Mann Gottes unterwegs ist. Er hat Lahme gehend, Blinde sehend gemacht, er hat Aussätzige geheilt, er hat Besessene befreit und so weiter. Und die Menschen haben das gehört und haben das gemerkt und haben sich gesagt, pfeif auf alle Vorsicht, wir lassen alle Vorsicht fahren, wer heilt, hat recht, wir gehen zu dem hin. Das war die Schau damals. Leider sind die Menschen nicht gekommen, um Jesus zu hören, sondern vor allem von ihm geheilt zu werden. Es ist in Ordnung, von ihm geheilt werden zu wollen, aber es ist vor allem dann wichtig, ja, zu hören, was der Mann zu sagen hat und auf das einzugehen. Aber das haben die wenigsten Menschen leider gemacht. Jesus hat mitgespielt, Jesus hat den Menschen gedient. Er hat gesagt, hey, heute ist der Tag des Heils, heute ist der Tag, an dem wir feiern. Aber der Herr möchte, Gott möchte, der Vater möchte, dass ihr euch bekehrt. So, Nathanael und die anderen Jünger sind also aus der Phase der Vorsicht übergetreten in die Phase des Vertrauens. Jesus hat wegen seiner übernatürlichen Taten, der Vision bei Nathanael und wegen der Wunder und der Zeichen und so weiter, schnell Vertrauen bekommen. Meistens jedoch wird Vertrauen mit kleiner Münze erworben. Ist euch das bewusst? Den wenigsten von uns gibt der Herr so viel Vollmacht, ja, dass wir in irgendeine Kirche oder in irgendeine Versammlung kommen und dort Blinde heilen oder Leute aus dem Rollstuhl rausziehen. Es gibt solche Dienste. Ich war schon auf der Bühne mit solchen Diensten, als solche wunderbaren Sachen passiert sind. Ja, und wunderbare Sachen sind ja schon hier in unserer Gemeinde passiert. Sag mal, preis dem Herrn. Ja, wunderbar. Aber so diese hammermäßigen Legitimierungsdinge, die passieren meistens eher nicht so. Der Herr hat so seine Dienste, aber meistens wird Vertrauen erworben durch kleine Münze. Wenn du verliebt bist, dann siehst du alles durch rosige Brillen, Gläser. Aber am Anfang ist es trotzdem so, dass du ein wenig die Person erst kennenlernen willst. Wer bist du und was für eine Lebensanschauung hast du? Wie tief ist dein Glaube an Jesus? Bist du nur ein Christ, weil alle Christen sind, weil du irgendwann vor 25 Jahren mal getauft wurdest? Oder glaubst du tatsächlich, folgst du Jesus nach? Auf wen lasse ich mich da ein? So in dieser Phase der Vorsicht zu verharren eine Zeit lang ist gar nicht so schlimm und gar nicht so schlecht. Ich habe mal, als ich meine Frau kennengelernt habe, vor vielen, vielen Jahren in Amerika, mir gedacht an einem Abend, ach, ich rufe sie jetzt mal an. Ich war damals mit den amerikanischen Gepflogenheiten noch nicht so vertraut. Ihr wisst schon, da gehen wir ganz unverbindlich einmal zum Essen. Das nennt man dann Dating, ja. Gehst du ganz unverbindlich immer zum Essen und unterhältst dich ganz belanglos und vielleicht gehst du schon morgen mit einer anderen aus. Das ist vollkommen in Ordnung, ist vollkommen legitim. Ja, sie macht es ja auch, weil ganz inoffiziell, offiziell tut ihr so, seid ihr auf Einkaufstour. Und dann sitzt du da und ich bin Europäer, ja, wisst ihr, wie das ist. Wenn wir uns da mal ein bisschen zusammensetzen, dann trinken wir da gleich 3 Stunden Kaffee, gehen vielleicht noch hinterher wegen 2 Stunden spazieren, gehen hinterher nochmal 3 Stunden zum Essen, schauen vielleicht noch irgendeinen Film, 1 Stunde oder 2, und dann verabschieden wir uns wieder. Na, das ist dann eher so, ich weiß auch nicht, abendländisch verbindlich hier. Das ist weniger geordnet als da drüben. Und ich dachte mir dann also, nachdem wir uns da 1 oder 2 Mal getroffen haben, ach, jetzt rufe ich sie heute Abend mal an, ja. Hallo. Ich bin dieser charmante Deutsche hier, ja, weißt schon, der Typ hier aus der Gemeinde. Ich habe mir gedacht, ja, ein bisschen begeisterter könnte sie jetzt schon sein. Ja, hör mal zu, hat sie dann gemeint. Wenn du ja jetzt da denkst, du hast es eilig hier, ja, dann kannst du das voll vergessen. Ich habe mir gedacht, ich denke, ich höre nicht recht, hey, noch nie hat eine Frau so mit mir geredet. Das war dann ein kurzes Gespräch. Ich habe mir gedacht, so eine Person, was soll denn das, ja? Wisst ihr was? Sie war in der Phase der Vorsicht. Und sie hat ja auch recht, hey, woher sollt ihr mich kennen? Versteht ihr? Ich könnte ja ein entlaufener Häftling sein. Na, komm aus Europa, Radebrech auf Englisch, ne? Könnt ihr aus irgendeinem Gulag in Russland kommen oder was weiß ich? Und mich als einen Deutschen ausgeben hier, Bibelschüler. Ne? Frommes Alibi. Aber irgendwann war es dann so, dass die Vorsicht dann doch durchdrungen wurde und Vertrauen draus wurde. Und jetzt sind wir seit 27 Jahren und 2 Tagen verheiratet. Das ist schon eine gewisse Zeit. Ja, also ihr merkt, es hat sich seinerzeit noch gegeben. Gut. Und zum Rest meiner Predigt komme ich nächste Woche. Es gibt nämlich noch 2 Phasen, die Phase des Vertrauens und die Phase der Verachtung. Vertrauen schauen wir uns möglicherweise kurz an, aber Verachtung schauen wir uns dann nochmal genauer an. Denn das ist die tödliche Phase. Es gibt zwei tödliche Phasen. Die Phasen des unvorsichtigen Kennenlernens, des Missachtens der Vorsichtsphase. Und es gibt eine zweite gefährliche Phase, das ist die der Verachtung, und die betrifft uns eher. Ja, aber die schauen wir uns nächste Woche an, heute nicht mehr. Amen.